NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böhnke. Guten Abend. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Flügelkämpfe. Spitze der Grünen bemüht sich vor Parteitag in Hamburg um Einigung. Machtkampf. US-Präsident Obama lockert Einwanderungsgesetz per Dekret. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Niederlage. Großbritanniens Premierminister nach UKIP-Sieg unter Druck. Und CS Ringen. Bahn verhandelt mit Gewerkschaften um Einigung im Tarifstreit. Kursbestimmung steht auf der Tagesordnung der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, die am Nachmittag in Hamburg begonnen hat. Auf dem dreitägigen Parteitag sollen die Weichen für weitere Regierungsbeteiligung gestellt werden. Die Parteispitze will aber auch versuchen, die jüngsten Streitigkeiten zu entschärfen. Über den Auftakt der Bundesdelegiertenkonferenz berichtet Christoph Prössel.
Im Tagesspiegel hatte Katharina Fegebank, Spitzenkandidatin der Grünen in Hamburg, gelesen, die Grünen sprechen nur noch über das Wetter, um Streit zu vermeiden. Doch streiten wollen offenbar doch einige auf dem Bundesparteitag.
Und wenn es eine Partei gibt, die sich um das Wetter, um das Klima kümmert und um die wichtigste Herausforderung, vor der wir stehen, dann ist es die Partei, die heute hier ist. Kampfeslustig, nach vorn gewandt und auf Veränderung. Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde.
So eröffnete Fegebank die Delegiertenkonferenz und ein Blick auf die Themen macht deutlich, es könnte lebhaft werden. Über Waffenlieferungen für die Kurden im Nordirak sind sich die beiden Parteivorsitzenden uneins, Simone Peter und Cem Özdemir. Und beim Thema Flüchtlingspolitik steht der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Kritik. Er hatte im Bundesrat einen Kompromiss möglich gemacht, der Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina zu sicheren Drittstaaten macht. Eine Abschiebung ist also besonders einfach. Viele in der Partei werten das als Verrat. Morgen wird Kretschmann dazu sprechen. Und dann geht es noch um die eigene Positionsbestimmung. Wo stehen sie eigentlich, die Grünen, ein Jahr nach den Bundestagswahlen? In einem Antrag hieß es, mancher scheine Angst davor zu haben, mit der eigenen Position in der Gesellschaft mehrheitsfähig zu sein. Es ist ein Appell, in die Mitte zu rücken. Und deswegen haben sich einige Grüne darüber geärgert. Der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz zum Beispiel.
Ja, natürlich gibt es Streit. Und inhaltlicher Streit ist für eine Partei auch nichts Verkehrtes, sondern das braucht Wir müssen die Dinge diskutieren und gegeneinander halten. Und dafür ist so ein Parteitag ja auch da, dann zu Entscheidungen zu kommen. Das ist Demokratie.
Doch zu laut soll es nicht werden bei dieser Demokratie. Die beiden Parteivorsitzenden bemühten sich in den vergangenen Wochen, Einigkeit zu signalisieren, auch kurz vor Beginn des Parteitags. Gemeinsamer Fototermin auf der Bühne, gemeinsam Lachen für die Kameras.
Bei uns Grünen läuft das immer leidenschaftlich ab. Das ist, wenn es mal Streit gibt, dann kommt auch eine herzliche Versöhnung und das ist dann auch immer der Weg nach vorne. Wir brauchen den Dialog, die Debatte und das geht dann auch manchmal bis mit etwas Streit zu, aber das ist trotzdem immer nach vorne gerichtet, ausgelegt.
Sagte Simone Peter. Weniger laut dürfte es zugehen bei den Themen Ernährung und Landwirtschaft, Freiheit und Selbstbestimmung und beim Bericht über die Aufarbeitung zum Thema pädophile Strömungen in der Partei.
Alle Versuche von US-Präsident Obama, das Einwanderungsrecht zu reformieren, waren bislang am Widerstand der Republikaner gescheitert. Jetzt hat der Präsident im Alleingang gehandelt. In einer Fernsehsprache gab er weitreichende Änderungen bekannt, die bis zu 5 Millionen Einwanderer vor einer Abschiebung bewahren. Per Dekret am Parlament vorbei. Es sind die umfangreichsten Änderungen in der Einwanderungspolitik seit fast 30 Jahren. Die Ankündigung Obamas, sie wurde von den Republikanern als Kampfansage verstanden und von den Betroffenen bejubelt.
Der Jubel vor dem Weißen Haus war groß. Hunderte Demonstranten hatten sich vor dem Amtssitz des Präsidenten versammelt, während Obama drinnen per Fernsehansprache seine Pläne zur Reform der Einwanderungspolitik vorstellte. Rund 5 Millionen illegale Einwanderer sollen vorerst von Deportationen verschont bleiben. Kriterien dafür, sie müssen seit mindestens 5 Jahren in den USA leben. Ein Kind haben, das in den Vereinigten Staaten geboren wurde oder ein dauerhaftes Bleiberecht besitzt. Und sie dürfen keine kriminelle Vergangenheit besitzen. Raus aus dem heimlichen Leben im Schatten, ohne die ständige Angst, das Land verlassen zu müssen. Für diese Latinos vor dem Weißen Haus ginge ein Traum in Erfüllung.
This is a historical moment. I think the president's doing a great job with regards to taking these measures.
One of my biggest fears was always losing my mom.
I'm going to be able to work for this community. It's my country. this is my country.
Jubel bei illegalen Einwanderern und ihren Familien, Empörung dagegen bei den Republikanern im Kongress. Präsident Obama führe sich auf wie ein Monarch, kritisierte John Boehner, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Mit seinem Alleingang zerstöre Obama das nötige Vertrauen, um mit dem neu gewählten Kongress zusammenarbeiten zu können.
With this action, the president has chosen to deliberately sabotage any chance of enacting bipartisan reforms that he claims to seek. He's damaging the presidency itself.
Die Pläne des Präsidenten führten nicht zu weniger illegaler Einwanderung in die USA, sondern zu mehr, kritisierte der Republikaner Boehner. Der Kongress werde nicht hinnehmen, dass der Präsident die Gesetze des Landes umgehe. Außerdem würden nur noch mehr Menschenleben, vor allem an der Grenze zu Mexiko, riskiert werden, so Boehner.
We will not stand idle as the president undermines the rule of law in our country. And places lives at risk.
Wie genau die republikanische Mehrheit im neuen US-Kongress reagieren wird, sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses nicht. Einige Republikaner haben vorgeschlagen, Präsident Obama wegen Überschreitung seiner Amtsrechte zu verklagen. Barack Obama selber schlug den Republikanern einen anderen Weg vor.
Pass a bill.
Beschließt endlich ein umfassendes Gesetz zur Reform der Einwanderungspolitik, so Obama in Richtung von John Boehner und dessen Republikanern im Repräsentantenhaus. Der Senat, die zweite Kammer des US-Kongresses, hatte bereits vor 1,5 Jahren einen parteiübergreifenden Gesetzeskompromiss zur Einwanderung vorgelegt. Das Repräsentantenhaus mit John Boehner an der Spitze weigert sich jedoch seitdem, über diesen Vorschlag des Senates abzustimmen. Astrid Silva ist eine illegale Einwanderin, die fast ihr gesamtes Leben in den USA verbracht hat. Die junge Studentin würde von der Verordnung des Präsidenten profitieren. Astrid Silva will aber mehr. Eine dauerhafte Rechtssicherheit für Menschen wie sie durch ein Gesetz des Kongresses.
We need to have a law passed through Congress. They can't keep hiding behind scaring people about us being undocumented.
Die Republikaner sollten endlich aufhören, beim Thema Einwanderung Angst zu schüren.
Präsident Obama kündigt umfassende Reformen des Einwanderungsrechts an, Dagmar Pepping berichtete. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar von Martin Ganselmeier.
Fast 5 Millionen illegal in die USA eingewanderte Menschen können aufatmen. Sie müssen nicht mehr befürchten, irgendwann bei einer Verkehrskontrolle aufzufliegen, von ihren Kindern getrennt und abgeschoben zu werden. Stattdessen will Obama vor allem Kriminelle ausweisen und jene Einwanderer, die erst kürzlich illegal ins Land gekommen sind. Familien aber, die seit mehr als 5 Jahren in den USA leben, sollen nicht mehr auseinandergerissen werden. Obama tut dies, ohne Gesetze zu verändern, wie die Republikaner fälschlicherweise beklagen. Die Anordnungen des Präsidenten verändern lediglich eine Abschiebepraxis, die unmenschlich und nicht länger haltbar war. Insofern sind Obamas Reformen völlig richtig. Allerdings kommen sie zum falschen Zeitpunkt. Nicht einmal 3 Wochen sind seit den Kongresswahlen vergangen. Die hatten, trotz geringer Wahlbeteiligung, 2 klare Botschaften. Obamas Politik ist vielen Amerikanern zu linksliberal und Amerikas Wähler sind die ewige Blockade in Washington leid. Deshalb haben sich bei den Republikanern Politiker der Mitte gegen Tea Party-Fundamentalisten durchgesetzt. Für kurze Zeit öffnete sich in Washington eine Tür für Kompromisse. Die hat der Präsident nun zugeschlagen und riskiert damit eine Totalblockade in den letzten 2 Jahren seiner Amtszeit. Ja, Obama hat 1,5 Jahre lang vergeblich gewartet, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus endlich aktiv werden. Obamas Frust ist verständlich, aber warum konnte er nicht einige Monate länger Geduld haben? Warum konnte er dem republikanischen Kongress nicht signalisieren, ich will mit euch zusammenarbeiten, aber wenn bis April nichts passiert, dann werde ich handeln? Obama hat jetzt schon gehandelt, weil er damit kurzfristig punkten kann. In der wichtigen Wählergruppe der Hispanics sind er und die Demokraten nun die Helden, die Republikaner sind die Buhmänner. Obama hat jetzt gehandelt, weil ihm die Republikaner zutiefst suspekt sind. Lieber in den letzten 2 Amtsjahren noch einige Reden für die Geschichtsbücher halten, denkt sich Obama, als mit denen um Kompromisse ringen. Mittelfristig aber wird ihm dies schaden, denn die Republikaner werden nun alles unternehmen, um ihm die letzten 2 Amtsjahre zu vermiesen, Personalvorschläge blockieren und Geldhähne zudrehen. Gemeinsame Projekte wie Steuerreform oder Handelsabkommen seit gestern so gut wie aussichtslos. So richtig Obamas Reformen in der Sache auch sind, sie haben die Blockade in Washington um weitere 2 Jahre zementiert. Und langfristig stellt Obamas Alleingang einen Präzedenzfall dar, auf den sich künftige republikanische Präsidenten berufen werden, wenn sie zum Beispiel im Alleingang ein Klimaabkommen aussetzen. Als Beobachter aus Deutschland sehnt man sich in Washington manchmal nach der Großen Koalition in Berlin. Die ist zwar langweiliger, macht aber in der Regel ihre Hausaufgaben ganz ordentlich. In Amerikas Hauptstadt dagegen hat ab sofort der Wahlkampf 2016 begonnen.
Martin Ganselmeier kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Tag der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn und diesmal ist der Plural wirklich angebracht, denn die Bahn verhandelte heute getrennt mit EVP und GDL. Am Vormittag also zunächst mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, aber diese Runde war schnell vorbei. Die Bahn hatte zwar ein neues Angebot vorgelegt, dies war der EVP aber zu umfangreich, um darüber gleich verhandeln zu können. Beide Seiten vertagten sich daher auf den 12. Dezember. Seit dem Nachmittag dann Runde 2 mit der Lokführergewerkschaft GDL. Lars Hofmann hat den Verhandlungstag bei der Bahn verfolgt.
Passend zum Tag der Verhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Lokführergewerkschaft GDL war Bahnchef Rüdiger Grube nach Frankfurt gekommen. Allerdings nicht um zu verhandeln, sondern um zu lesen, Kindern vorzulesen. Unter anderem das Gedicht von Henriette Bimmelbahn.
Henriette, Henriette fuhr noch nie nach einem Plan. Henriette steht lange auf dem Bahnhof, wie sie mag. Und so steht sie dort auch heute an einem schönen Sommertag.
Ein Kindergedicht über stehende Züge. Vielleicht ein Fingerzeig für die Verhandlungen mit der GDL. Denn Klaus Wieselski, Chef der Lokführergewerkschaft, war vor den Verhandlungen ernüchtert über das umfangreiche Angebot der Bahn.
598 Seiten nichts.
Nichts, weil Klaus Wieselski einen Trick oder ein Missverständnis vermutet. Das Angebot beziehe sich zwar auf Lokführer und erstmals auch auf die bei der GDL organisierten Zugbegleiter. Das hatte die GDL immer gefordert. Sie will aber auch für weitere Berufsgruppen bei der Bahn verhandeln, etwa Mitarbeiter in den Bordrestaurants. Dafür hat die GDL in den vergangenen Wochen mehrfach gestreikt. Und hier fehlt Klaus Wieselski jetzt ein Angebot der Bahn.
Ich stelle ganz salopp die Frage und mache das mit einem Lächeln. Wenn wir den Beweis antreten sollen, dass wir für die jetzt noch fehlenden Lokrangierführer, Bordgastronomen, Instruktoren und Disponenten auch noch jeweils 9, 14, 61 und 109 Stunden streiken sollen, dann werden wir dem Management diesen Gefallen tun.
Eine unverhohlene Streikdrohung, wenn sich hier bei den Gesprächen nichts klärt. Bahnpersonalchef Ulrich Weber war vor den Verhandlungen entsprechend wortkarg.
Ich habe mit Herrn Wieselski noch nicht gesprochen. Das heißt, wir werden mit ihm darüber diskutieren, was er vermisst, werden gegebenenfalls erläutern, warum wir was nicht angeboten haben. Und dann ist der Rest Verhandlungssache. Wir sind in Verhandlungen und im Austausch von Forderungen und Angeboten. So ist das Spiel bei Tarifverhandlungen.
Die Gespräche mit der GDL sind ein Anfang, mehr aber auch noch nicht. Und auch mit der zweiten Gewerkschaft, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, hat es am Vormittag keine Annäherung gegeben. Nach nur einer Stunde beendete EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Zimber die Gespräche mit dem Hinweis, über 600 Seiten Angebot der Bahn habe man nicht wirklich in der Kürze der Zeit prüfen können.
Aber ich glaube, es ist ja völlig normal, wenn der eine ein Buch gelesen hat und der andere hat kein Buch gelesen, dann kann man sich über die Inhalte nicht austauschen.
Immerhin wollen sich Bahn und EVG jetzt am 12. Dezember wieder zu Verhandlungen treffen. So weit ist man mit der GDL noch nicht.
Ein halbes Jahr vor der britischen Unterhauswahl haben die Konservativen vom Premierminister David Cameron eine weitere Schlappe erlitten. Bei einer Nachwahl in Rochester errang die rechtspopulistische und EU-feindliche UKIP einen zweiten Sitz im Parlament. Dies ist auch eine Niederlage für Cameron persönlich, denn er hatte seine Partei aufgefordert, alles zu unternehmen, um den Sitz zu halten. Der Premier war selbst 5-mal in den Wahlkreis gereist. Der UKIP-Sieg dürfte aber auch die Sorge schüren, dass in Großbritannien die Europaskepsis zunimmt und Cameron den Druck auf die EU verstärkt. Aus London, Stefanie Pfeiffer.
Es ist ja nicht so, als wäre David Cameron bislang ein bequemer Partner in der Europäischen Union. Der konservative Partei- und Regierungschef wollte Jean-Claude Juncker verhindern und er regte sich fürchterlich auf über die geforderte Budgetnachzahlung. Nun dürfte Cameron noch unbequemer werden, denn der weitere Erfolg der EU-feindlichen UKIP wird ihn wohl verbal noch schärfer gegen Brüssel schießen lassen. Erst einmal aber musste der Tory-Spitzenmann die Niederlage seiner Partei im Wahlkreis Rochester im Südosten Englands verdauen.
Ich bin fest entschlossen, diesen Sitz im Mai wieder für die Konservativen zu gewinnen. weil alles andere als eine konservative Regierung unsere wirtschaftliche Erholung gefährdet und dafür sorgt, dass Ed Miliband in Downing Street einzieht.
Der Oppositionsführer von der Labour Party, das ist das neue Mantra Camerons. Je mehr UKIP in den Wählergefilden der Konservativen wildert, umso wahrscheinlicher wird ein Labour-Sieg bei der Parlamentswahl in einem halben Jahr. Und umso unwahrscheinlicher das von Cameron für 2017 versprochene EU-Referendum. Doch diese Argumentation lässt UKIP-Chef Nigel Farage nicht gelten.
Wir wollen, dass dieses Land ein Referendum darüber abhält, ob wir in der EU bleiben oder nicht. Dieses Referendum wird nur dann stattfinden, wenn wir möglichst viele UKIP-Abgeordnete nach Westminster entsenden. Was wir hier in Rochester erreicht haben, ist ein großer Schritt nach vorn.
Farage brüstet sich damit, dass er bereits mit weiteren Abgeordneten, sowohl von den Tories als auch von Labour, im Gespräch sei, die ebenfalls mit dem Gedanken spielten, zu UKIP zu wechseln. Stänkern gegen die EU, Hetzen gegen Zuwanderer aus Osteuropa, die Rechtspopulisten bestimmen zurzeit die politische Agenda, was auch die Euro-Rebellen bei den Tories auf Touren bringt, die Cameron bedrängen. Trotz der herben Schlappe für die Konservativen ist aber auch Labour-Chef Ed Miliband am Tag nach der Nachwahl alles andere als glücklich, denn seine Partei landete nur abgeschlagen auf Platz 3.
Natürlich müssen wir unsere Lehren ziehen aus dieser Wahl. Wir müssen UKIP die Stirn bieten, über Zuwanderung reden und darüber, was Labour verändern wird. Ich bin weiter zuversichtlich.
Doch es ist offener denn je, wer nach der Wahl am 7. Mai Großbritannien als Premierminister regiert. Ob Ed Miliband oder David Cameron, ob allein oder erneut in einer Koalition. Für UKIP jedenfalls könnte es momentan nicht besser laufen. Als erster Abgeordneter der Partei überhaupt eroberte im Oktober der konservative Überläufer Douglas Carswell einen Sitz im Unterhaus. Und nun folgt ihm der in Rochester siegreiche Mark Reckless.
Wir wollen raus aus der EU und wollen damit die Demokratie stärken. Es geht uns nicht nur darum, Kompetenzen von Brüssel wieder nach London zu holen, sondern auch von Westminster in die Gemeinden. Das ist ein attraktives Angebot.
Reckless holte 42% der Stimmen in Rochester, die konservative Kandidatin 35%. Damit fiel der Abstand zwischen beiden geringer aus, als die Umfragen vorhergesagt hatten. Das ist an diesem Tag aber auch der einzige Trost für Premierminister Cameron.
Stefanie Pieper berichtete. Der heutige Freitag ist der erste Jahrestag des Beginns der proeuropäischen Demonstrationen auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Mit ihnen begann der Umbruch in der Ukraine. Präsident Poroschenko hat heute der mehr als 100 Toten gedacht und das Land zur Geschlossenheit aufgerufen. Doch die Stimmung war aufgeheizt. Der Präsident wurde ausgebuht. Aus Kiew, Jan Palukat.
Die Ukraine blickt an diesem Wochenende zurück, aber auch voraus. Denn genau ein Jahr nach dem Beginn der Proteste auf dem Maidan unterzeichnete eine 5-Parteien-Koalition pro-westlicher Kräfte in Kiew symbolisch einen Koalitionsvertrag, der das Land im Hauruck-Verfahren modernisieren und in den Westen tragen soll. Und manchmal begegnen sich Zukunft und Vergangenheit auch unsanft, wie Präsident Poroschenko erfahren musste, als er am Vormittag ein Grablicht abstellte vor einer provisorischen Gedenkstätte für die Toten der Maidan-Unruhen. Schande, riefen da erboste Angehörige, die eine Bestrafung der Todesschützen verlangen oder doch wenigstens eine offizielle Aufwertung der Opfer. Präsident Poroschenko konnte denn auch einige Gemüter beruhigen, als er an Ort und Stelle versprach, die gut 100 Toten vom Maidan posthum zu Helden der Ukraine zu erklären. Es ist eine von vielen wunden Stellen, denn noch immer sind zentrale Forderungen der Maidan-Bewegung nicht umgesetzt. Besserung verspricht die breite Koalition, die sich im frisch gewählten Parlament bilden will und der auch die Partei Vaterland der früheren Premierministerin Timoschenko angehört. Jetzt müssen sämtliche Forderungen des Maidan erfüllt werden und Politiker, die sich dem nicht stellen, sollten besser gehen. Viel ist die Rede von einem dritten Maidan in Kiew, der unweigerlich komme, sollte auch diese Regierung wieder sich bereichern wie all die Regierungen zuvor. Das Misstrauen sitzt tief auch bei Viktor, Militärangehöriger im Ruhestand. Wissen Sie, warum die Augen unserer Politiker derzeit so glänzen? Weil jetzt bald viel Geld kommt aus Amerika und Europa für den Wiederaufbau der Ukraine. Und sie haben bereits ihre Taschen geöffnet. Noch am Abend formiert sich in der Kiewer Innenstadt ein stattlicher Marsch der Würde in Gedenken an den Beginn der Proteste gegen den aus der Donetsker Region stammenden Ex-Präsidenten Janukowitsch Unter einem ukrainischen Fahnenmeer lassen Sprechchöre abwechselnd die Ukraine hochleben und den russischen Präsidenten Putin verfluchen. Ich war hier damals, ich sah, wie die Menschen aufgestanden sind, nachdem man die Studenten verprügelt hatte. Ich kann dieses Gefühl nicht vergessen. Ganz normale Leute standen da am Denkmal des Dichters Schewtschenko. Es gab noch gar keine Revolutionäre oder Oppositionelle. Die Leute hatten Angst, aber sie wollten doch aufbegehren, hatten die Nase voll von Janukowitsch und seiner Donetsker Bruderschaft. Wobei sich niemand ausmalen konnte, wie hoch der Preis werden würde. Wenn er heute wieder am Maidan steht, bekommt Viktor dann eine Gänsehaut? Nicht nur Gänsehaut. Ich gehöre zu denen, die man die Sofa-Hundertschaft nennt. Das war eigentlich nicht meine Revolution. Sie sehen ja, ich bin nicht gerade schmächtig. Aber als ich diese 1,60 Meter großen Jungs sah, wie sie Molotow-Cocktails warfen, da habe ich mich geschämt. Weil ich auf dem Sofa saß und nichts tat. Alle Kiewer haben der Revolution dann geholfen, wie sie eben konnten. Mit Geld, mit Essen, auch ich habe meinen Beitrag geleistet. Und hier marschiert jetzt das Volk, das die Donetsker vertrieben hat. Gänsehaut, Tränen in den Augen. Ein Krieg mit über 4000 Toten, eine Wirtschaft im Absturz, die Erschossenen vom Maidan. War es all das wirklich wert? Die Menschen, die sich heute Abend auf dem Maidan versammeln, sagen ja. Das Gefühl der Freiheit sei jeden Preis wert.
In der Diskussion um das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP will die Europäische Union jetzt auf mehr Transparenz und Dialog mit den Bürgern setzen. Das ist das Ergebnis einer Sitzung der EU-Handelsminister heute in Brüssel. TTIP soll unter anderem Zollschranken abbauen, doch Kritiker befürchten die Verletzung von Umwelt- und Verbraucherstandards. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Europas Handelsminister waren sich heute in Brüssel einig, das größte Freihandelsabkommen der Welt mit dem Kürzel TTIP zwischen Europa und den USA hat nur dann eine Chance, wenn der Verhandlungsprozess unter der neuen EU-Kommission deutlich transparenter wird.
Wir haben beim Thema TTIP ja ein Grundproblem. Wir reden über ein Abkommen, das wir noch gar nicht kennen.
Betonte Matthias Machnick, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, nach der Diskussion mit Europas Handelsministern über das Freihandelsabkommen TTIP. Das existiert in den Köpfen von Gegnern und Befürwortern bisher überwiegend als Projektion, weil bisher nur wenig Substanzielles verhandelt und noch weniger veröffentlicht wurde. Doch das soll sich unter der neuen EU-Kommission ändern. Sie sei sehr für Transparenz, betonte Europas Frau für den Freihandel, die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, in der Diskussion mit den Handelsministern. Und deshalb wird die neue EU-Kommission in Europas Hauptstädten sogenannte Leseräume einrichten, damit Abgeordnete die TTIP-Verhandlungstexte im Frühstadium studieren können. Im Brüsseler EU-Parlament existiert bereits ein solcher Leseraum. Abgeordnete müssen vor dem Betreten ihr Smartphone abgeben, damit sie keine TTIP-Unterlagen abfotografieren. Europas Volksvertreter dürfen sich aber TTIP-Notizen machen.
Dass es einen Versuch geben wird, auch in den jeweiligen Hauptstädten Leseräume einzurichten.
Hält Staatssekretär Matthias Machnick, der zum Beraterstab von Vizekanzler Gabriel gehört, für einen ersten Fortschritt. Bei Leseräumen in Europas Hauptstädten dürfe es allerdings im Internetzeitalter nicht bleiben. Machnick plädierte in Brüssel im Kreis der EU-Handelsminister und gegenüber Handelskommissarin Malmström dafür,
dass man bestimmte Dokumente, wenn sie einen bestimmten Status erreicht haben, auch öffentlich machen will.
Machnick sprach sich dafür aus, TTIP nicht nur zu reduzieren auf die Reizthemen Chlorhühnchenhormonrinder und auf die Problematik sogenannter Schiedsgerichte, vor denen Konzerne Staaten verklagen können. Was aber in der europäischen TTIP-Diskussion fehle, das sei ein Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Chancen des Freihandels zwischen Europa und den USA. Und deshalb will die EU-Kommission in den nächsten Wochen eine Studie erstellen über die wirtschaftlichen Auswirkungen von Freihandelsabkommen. Aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums sind diese Freihandelsabkommen ein unverzichtbarer Wirtschaftsmotor, und zwar gerade für die deutsche Wirtschaft.
Wenn man Export und Importe addiert, machen die zusammen 95% unseres Bruttoinlandsproduktes aus.
Und deshalb will die Bundesregierung die Chancen des Freihandelsabkommens mit den USA stärker betonen. Denn es geht nicht nur um entfallende Zölle und gleiche Normen, sondern auch darum, dass zum Beispiel mittelständische deutsche Firmen bei öffentlichen Ausschreibungen in den USA zum Zuge kommen können. In den US-Bundesstaaten, aber auch in Amerikas Städten und Gemeinden. Doch trotz der wirtschaftlichen Chancen will die EU-Kommission eines auf keinen Fall. Fall bei den Verhandlungen überhastet agieren, um nur ja noch während der Obama-Präsidentschaft zu einem Abschluss zu kommen.
Gründlichkeit muss vor Schnelligkeit geben,
heißt die TTIP-Devise in Brüssel.
Ja, und wir bleiben in Brüssel. Die EU-Länder haben heute einstimmig neue Umweltschutzregeln beschlossen. Danach soll es künftig Einweg-Plastiktüten in der Europäischen Union deutlich seltener geben. Die Einzelheiten dazu jetzt von Karin Bentsch.
Der Plan, künftig weniger Plastiktüten in der EU zu verbrauchen, hat Rückendeckung von den Mitgliedstaaten bekommen. Die Botschafter aller 28 EU-Länder stimmten dafür. Es geht dabei um leichte Plastiktüten, die vor allem in Süd- und Osteuropa kostenlos an Supermarktkassen ausliegen, häufig nur einmal verwendet und danach weggeworfen werden und so zum Plastikmüllberg beitragen. In Deutschland findet man diese dünnen Plastiktüten zum Teil in Drogeriemärkten und Kaufhäusern. Künftig sollen die Mitgliedsländer zwei Möglichkeiten haben, um den Verbrauch von Einwegtüten zu begrenzen. Sie sollen Gebühren oder Steuern auf die Beutel erheben oder konkrete Ziele beschließen, um ihre Zahl zu verringern. Auch Verbote wären möglich. Auf diese Weise soll der Verbrauch leichter Plastiktüten bis 2025 um knapp 80% sinken, auf nur noch 40 Tüten pro Einwohner im Jahr. Hauchdünne Beutel, um Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch einzupacken, sowie stabile Mehrfachtüten sind nicht betroffen. Damit die neue Regelung umgesetzt werden kann, muss noch das Europaparlament zustimmen. Der Umweltausschuss wird sich nächste Woche damit auseinandersetzen.
Das Thema heute auf der Herbstvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken: Sterbehilfe. Dabei wurde die strikte Ablehnung einer organisierten Sterbehilfe bekräftigt. Mitglieder warnten bei dem Treffen in Bonn zugleich davor, durch ein falsches Verständnis des Selbstbestimmungsrechts die Türen für Selbsttötungen und Tötungen auf Verlangen zu öffnen. Unterstützung erhielten sie vom Bundesgesundheitsminister Gröhe. Henning Hubert hat die Diskussion verfolgt.
Sterben an der Hand eines anderen Menschen und nicht durch seine Hand. Das ist die Forderung der katholischen Verbands- und Gremienvertreter. In der Debatte um die Sterbehilfe warnte ZDK-Präsident Alois Glück unter großem Beifall vor einem Gesetz, das in irgendeiner Form Sterbehilfe ermöglicht.
Wenn die organisierte Beihilfe zum Suizid gewissermaßen rechtlich geregelte Normalität wird, dann verändern sich die Beziehungen der Menschen grundlegend. Dann wird der Wertemaßstab in der Gesellschaft grundlegend verändert zu Lasten der Schwächeren.
Gastredner Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zeigte sich auf der Linie der Katholiken. Auch er sagt ja zur palliativen Begleitung und nein zur organisierten Suizidbeihilfe.
Das, was wir zuallererst schulden, Schwerstkranken und Sterbenden, ist menschliche Zuwendung und bestmögliche pflegerische und medizinische Versorgung. Und da haben wir viel erreicht, aber da ist noch sehr, sehr viel zu tun.
Er versprach Verbesserungen im Leistungskatalog der Pflegeversicherung und einen Ausbau von Hospizen sowie der ambulanten Hilfen für zu Hause. Der Bundesgesundheitsminister berichtete, in Deutschland gäbe es jährlich mehr als 10.000 Selbsttötungen und 100.000 Versuche. Dazu solle die Rechtsordnung schweigen. Organisierte oder sogar gewerbsmäßige Selbsttötungshilfe durch Dritte will Gröhe aber ohne Einschränkung unter Strafe stellen.
Ich möchte nicht, dass die Hilfe zur Selbsttötung eine öffentlich beworbene Behandlungsvariante in diesem Land wird. Dies würde die Rechtsordnung in ihrem Lebensschutzcharakter insgesamt tangieren, meine Damen und Herren.
Noch immer beschäftigen die Folgen des Skandals im Bistum Limburg das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Zahlreiche Teilnehmer forderten mehr und verbindliche Reformen der Mitbestimmung in der Kirche. Alois Glück lobte den abschließenden Untersuchungsbericht.
Diese Art, mit Konflikten umzugehen, ist nämlich das beste Mittel gegen schleichende Vergiftungen, Denunziation und Willkür.
Glück begrüßte grundsätzlich das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Kirchen weiterhin selbst über ihre Arbeitsverhältnisse entscheiden dürfen. Er verließ jedoch deutlich die Linie etwa des Kölner Kardinals Wölki und verlangte eine schnelle Änderung des kirchlichen Dienstrechts.
Das heißt, dass nicht ein Chefarzt wie in diesem Fall oder Mitarbeiterin im Kindergarten oder in anderen kirchlichen Einrichtungen, die in die Situation kommt, letztlich die Ehe zerbricht, es kommt zu einer neuen Beziehung und zu einer neuen Ehe, dass dies Kündigungsgrund ist.
Eine innerkirchliche Arbeitsrechtsreform können zurzeit aber nur die Bischöfe beschließen.
Soweit das Echo des Tages für den heutigen Freitag. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Stefan Böhnke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.